Ja, wir kommen von Weihnachten her und Weihnachten, das ist immer auch, egal wie sehr die Leute nun auf Konsum aus sind, wie sehr sie sich darum kümmern, schöne Geschenke zu kaufen, die unnötig sind, aber trotzdem müssen wir eines wahrnehmen, es gibt keinen Tag auf der Welt, an dem die Menschen so von Sehnsucht erfüllt sind. Egal wie viel Konsum sie sich leisten, aber es ist schon so etwas an Weihnachten, das ganze Weihnachten, überhaupt die ganze Zeit ist in Sehnsucht eingehüllt. Ich war mal auf einer Baustelle vor vielen, vielen Jahren, da war ich vielleicht 23 Jahre alt, da war ich im Südjemen. Das war schon ein hartes Pflaster damals, da war Krieg zwischen Nord- und Südjemen, da waren nur die Harten und ich mittendrin. Und da waren Leute mit einer großen Klappe. Die haben die ganze Welt gesehen und manche Abenteuer durchstanden, aber an Weihnachten, da haben sie eine Krise bekommen. Natürlich hat man den Ding mit Alkohol versucht zu bändigen und mit sonstigen Dingen, aber trotzdem, auch wenn das so ein unmögliches Verhalten ist, es ist eine Sehnsucht in einem. Und ich glaube, wir müssen das auch ernst nehmen. Ich habe auch jahrelang immer das ganze Weihnachtsgebaren, immer die Leute bis so anklagt, aber wir können die mit Konsum und so weiter, aber man muss manchmal auch dahinter sehen. Und ich bin froh, dass auch Jesus genau das immer gesehen hat. Er hat nicht das Äußere gesehen, den Reichtum eines Zachäus oder was auch immer. Er hat immer dahinter gesehen. Und auch gerade die Sehnsucht, die in unserem Herzen ist. Ja. Und das ist, müssen wir einfach auch sehen, auch gerade wenn wir wissen, wo wir herkommen, also als geistliche Menschen, als Christen, trotzdem nie vergessen, erstmal, wo wir herkommen und zweitens, diese Sehnsucht der Leute ernst zu nehmen und sie nicht noch anzuklagen oder als oberflächlich abzutun. Das mag so sein, aber trotzdem dahinter blicken. Ja, Herr, segne du dein Wort an uns und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns dein Wort offenbart hast, deine Liebe offenbart hast. Und es gibt zwar viele Geheimnisse und dein Wort, trotzdem, es reicht zum Leben, zum Überleben, bis über den Tod hinaus. Und dafür danken wir dir. Und nun schenke uns deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen. Der Text, den ich heute predige, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Es geht um das Ja und Amen. Wir beten ja oft, oder halt in einem normalen, habe ich gelesen, in einem normalen liturgischen Gottesdienst muss 11 Mal das Wort Amen ausgesprochen oder gesungen werden. Der Hintergrund vom 2. Korintherbrief, viele Bibelkenner wissen, die Korinther, das war nicht so ein ganz einfaches Pflaster. Muss ich ein bisschen drehen, oder?
Darum zu drehen. Nach links. Ach, jetzt mache ich es auch noch falsch. So.
Dann kann man es drehen.
Ach so.
Sorry.
Ja. Ich bin dran am Arbeiten, aber hinten habe ich noch keine Augen. Aber ja, wir wissen, die Korinther, das war kein einfaches Pflaster. Korinth, das ist eine kleine Hafenstadt oder eine Hafenstadt. Das kann man so vielleicht mit Hamburg vergleichen, so die Reeperbahn und so, da war einiges los. Das war Multikulti, also das war jetzt nicht nur eine Personengruppe von Griechen oder so, sondern da gab es immer auch ein Hin und Her. Und da ist eigentlich immer auch was los. Aber in dieser Hafenstadt gab es nun eine Erweckung. Da gab es einen Aufbruch durch den Dienst von Paulus. Paulus hat dort gewirkt und da gab es auch eine große Gabenentfaltung und da waren die Korinther ganz stolz und das war für sie wichtig, dass einer gut reden kann, dass einer rhetorisch gut drauf ist, dass einer sich gut darstellt und dann die Gaben, die Sprachengebete und die Heilungen und die Prophetien, das liebten sie über alles. Ein bisschen Probleme hatten sie mit Paulus. Ja. Paulus hat ihnen zwar das Evangelium gebracht, er hat auch alles gut erläutert, aber von seiner Art, wie er gepredigt hat und wie er sich dargestellt hat, er war für sie wie so eine graue Maus. Und da gab es halt andere, die immer ein bisschen mehr geglänzt haben wie er. Man hat zwar gewusst, dass was Paulus sagt, das hat Hand und Fuß, aber manchmal ist es so, die Lehre, je nachdem wie sie kommt, kann auch manchmal sehr dürr sein. Und das haben sie Paulus immer wieder auch vorgeworfen. Du kannst nicht richtig predigen, du kannst es nicht richtig vermitteln und so weiter. Paulus hat sie mehrmals ermahnt und hat ihnen auch mal gesagt, gerade mit ihrem ganzen Gabenkult, und sie daran erinnert, egal welche Gaben ihr habt, wenn ihr sie habt ohne Liebe, könnt ihr sie, sag's mal in anderer Sprache, könnt ihr sie in die Mülltonne treten. Das ist das Wichtigste, egal was du für Leistung bringst, egal auch im christlichen Bereich, egal was du machst, egal was du tust und wenn du vorne predigst und du hast die Liebe nicht, dann kannst du es eintüten. Und das ist auch immer das Schwierigste im Glaubensleben, sage ich immer wieder, das, was man tut, in Liebe zu tun. Zu lieben, das ist das Schwierigste, auch im Glaubensleben. Ja, nun haben sie ihn angefochten, er ist weggereist, er hat gesagt, ich komme wieder. Dann hört er, als er in Asien unterwegs war, auf seiner Missionsreise, da kriselt's, da gab's andere Leute, die andere Botschaften gebracht haben. Es gab Gruppenbildung, es gab sogar bis ins Sexuelle hinein Fehlverhalten. Man hat eine große Freiheit propagiert. Man ist befreit eigentlich durch Christus, aber dann hat man eigentlich diese Freiheit, ist dann ins Extrem gegangen. Naja, dann ist der Körper nicht so wichtig und dann kann man auch irgendwo mit dem Körper in Anführungszeichen tun, was man will. Das Abendmahl ist ausgeufert zum reinen Festschmaus, ja. Und die Armen hat man dann eigentlich hinten angestellt. Und das ist eigentlich nicht im Sinne von dem, was Paulus gepredigt hat. Aber Paulus hat gesagt, er kommt. Und nun haben sie ihm auch vorgehalten, warum er nicht kommt. Paulus hat Timotheus und Titus hingesendet und hat ihnen Botschaften gegeben, aber die haben sie auch nicht so ganz ernst genommen und haben dann eben Paulus ausrichten lassen, ich sage es mit meinen Worten, du bist auch so ein Windbeutel. Du versprichst vieles, du hast gesagt, du kommst, aber du kommst nicht. Und das Schlimme ist daran, dass sie das auch gleichzeitig auf seine Botschaft übertragen haben. Du hast auch gesagt, Christus kommt und er kommt nicht. Und er ist genauso unzuverlässig wie du auch. Also das war eine ganz schwierige Situation, die sie da aufgeschaukelt hat, dass sie praktisch auch das Defizit, das sie an ihm, an seiner Person festgemacht haben, dass sie dann das auch übertragen haben. Das passiert uns ja als Verkündiger auch, wenn wir ein Fehlverhalten haben und das nach außen hin durchgeht, dass man, so ist die ganze Gemeinde. Also das geht sehr schnell, dass man dann alle in einen Topf reinwirft. Und dann werfen sie Paulus eben die Erfolgslosigkeit vor und auch eben, dass er sein Versprechen nicht gehalten hat. Paulus hat sich gar nicht erst verteidigt. Er hat gesagt, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, dass es mir nicht gut geht, dass ich gerade in Anführungszeichen nicht den Erfolg habe, nicht gerade die Möglichkeiten zu reisen. Vielleicht war er krank, vielleicht war er gefangen, wie auch immer. Er sagt, er kann nicht. Er sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9, da schreibt er, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Drangsal, die uns in der Asia widerfahren ist, dass wir im Übermaß, über Vermögen belastet wurden, so dass wir ganz verzagten, sogar am Leben. Also der hatte massiv Probleme. Aber Paulus gibt offen zu, dass er gerade nicht auf der Erfolgsspur ist. Er verteidigt sich nicht, ja, da und da sind noch ein paar Erfolge, wie wir es manchmal so gerne tun. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat das größte Wachstum im ganzen Land? Wo ist der beste Verkündiger? Und dann reisen wir meilenweit. Nein, Paulus hat es nicht nötig. Paulus ist der, der er ist, in aller Schwachheit und in aller Stärke. Er sagt in seinem Brief an die Korinther, dass er dem Tod näher ist als dem Leben. Dass er unglaublich leidet. Also er hält sich gar nicht zurück und versucht das gar nicht erst herunter zu diskutieren. Er sagt, aber gerade im Leiden, wo ich jetzt bin, in der Situation, da habe ich den Vorteil, da kann sich jetzt mein Glaube auch richtig bewähren. So ist es ja. Man kann, wenn es einem gut geht, vom Glauben reden, man kann darüber diskutieren, man kann sich über den Glauben informieren, aber immer dann, wenn in unserem Leben irgendetwas geschieht, ein Unglück, eine Krankheit oder irgendetwas. Oder auch wenn Gebetserhörungen, wie es mir schon passiert ist, gibt gute, also Gebete, die ich gebetet habe, und es geht nichts und es kommt nichts und es kommt nichts. Da muss ich auch sagen, da habe ich auch schon die Geduld verloren. Da war ich aber stocksauer auf Gott. Ich habe nicht mal für mich selbst gebetet, ich habe für jemanden gebetet und es ging nichts und ging nichts und da war ich sauer auf Gott. Und da habe ich einmal gesagt, du kannst mich halten, ich halte dich nicht mehr. So viel zum Unglauben, was du vorher gesagt hast. Ja, das kann sehr schnell in einem drin sein. Ich war sowas von enttäuscht, dass das so nicht passiert ist. Ich bin nicht einer, der betet und dann immer gleich irgendwo postwendend auf Antwort wartet. Aber da ging es jetzt um eine Geburt von einem Kind, wo die Ärzte ein paar Mal gesagt haben, das wird behindert sein, wenn es auf die Welt kommt. Und da habe ich unter Tränen habe ich gebetet, ich weiß nicht, ich bin ängstlich hinten rausgelaufen, unter Tränen habe ich da gebetet und Herr, mute es dieser Familie nicht zu. Und es geht nichts und es geht nichts. Die Geburt ist gerade noch mal gut gegangen, muss ich sagen. Der junge Mann hat vor ein paar Monaten geheiratet. Aber das sind so für mich manchmal solche Dinge, gar nicht um mich selbst, sondern auch mit anderen mitleiden. Aber Paulus ist wichtig, dass er ihnen sagt, es ist nicht wichtig, ob man Erfolg hat oder nicht Erfolg, wie man sich fühlt, sondern wichtig ist, dass der Glaube auch in diesen Krisenzeiten trotzdem hält. Und er weist sie auch auf die Anfänge des Glaubens hin. Er sagt, da ist doch bei euch was aufgebrochen. Ihr habt doch erfahren, wie der Heilige Geist, wie das in euch greift, wie er zum Glauben kommt, wie er euer Leben verändert hat. Da ist doch eine Erweckung gewesen bei euch. Ihr habt es doch selbst erlebt. Und nun weist er nicht weiter auf sich hin, sondern er weist auf das hin, was sie haben. Und jetzt lese ich den Predigttext aus 2. Korintherbrief 1, 18 bis 22. Gott ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist, denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich bei euch gepredigt haben, ist er nicht als Ja und Nein gekommen. Nur das Ja ist in ihm verwirklicht. In ihm ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes. Und darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Amen heißt das, so sei es, so das gewisslich war. Gott hat uns mit euch zusammen an dem Messias, in Christus, dem Gesalbten, gegründet und befestigt. Ja, er hat uns gesalbt und seinen Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Soweit der Text. Also hier im 2. Korintherbrief geht es um ein starkes Ja und Amen. Ich möchte zunächst noch ein paar Dinge sagen zu dem Ja. Zunächst mal ist es wichtig, dass über unserem menschlichen Leben, oder wenn zwei, so anfangen, wenn zwei Menschen sich finden und zueinander Ja sagen, dann prägt das ihr ganzes weiteres Leben. Ich sage zu jedem Paar in den Traugesprächen, wenn du zu ihm und wenn du zu ihr Ja sagst, sagst du zu Millionen von anderer schöner Frauen oder Männer Nein. Überlegst dir gut. Ich habe schon mal in der Gemeinde in Endingen erzählt, als wir geheiratet haben 1982, ich muss zugeben, ich habe meiner Frau gesagt, Ingrid, auf dem Rathaus, wenn ich merke, ich pack's nicht, und wenn die Familie Amok läuft, ich möchte dir nicht ein Ja geben, das ich nicht halten kann. Ich war damals frischgläubig und war noch nicht so sortiert. Ich habe mir nicht getraut, weil ich war sehr wechselhaft und ich dachte, oh, ein Leben lang mit der gleichen Frau verheiratet, wie hältst du das denn aus? Und das war schwierig, wirklich. Ich hatte furchtbare Angst. Aber der Stempel kam drauf, es wurde versiegelt und es war wie weggeflogen. Es war wie weg. Ja, und so ist es. Also, ich hoffe oder wünsche, alle, die hier sind, existieren auch deshalb, weil ein Ja über ihrem Leben steht. Das ist wahnsinnig wichtig. Denn es ist eine ganz wichtige Lebensgrundlage zu wissen, ich bin aus Liebe entstanden. Meine Eltern wollten einander, sie stehen zueinander, sie wollten und wollen mich. Ich bin kein Zufallsprodukt, kein störender Zwischenfall, kein Irrtum oder auch kein Versehen. Es ist so wichtig, dass ein Ja über unserem Leben steht. Und dass wir selber Ja zu uns sagen können, dass ich mich annehmen kann, so wie ich bin. Auch mit den Macken, vielleicht auch, wenn ich nicht so intelligent und nicht so sportlich bin, nicht so clever bin oder was weiß ich. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Punkt. Menschen, bei denen das nicht der Fall ist, die haben es viel schwerer. Wenn Kinder und Jugendliche entdecken, meine Eltern haben mich nicht gewollt, wollen mich nicht, dann ist das schon eine harte Sache. Das geht richtig in die Psyche. Man hat sogar in einer Forschung in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, mal nachgeforscht, bei schwangeren Frauen. Da hat man Untersuchungen gemacht, ob die Eltern, also die Mütter, mit einem Schwangerschaftsabbruch kokettieren, wenn das Kind herausstellt, dass sie behindert ist. Und dann geschaut, was wird dann danach, wenn also das Kind trotzdem geboren wird, aber sagen wir mal 6 Monate oder wie auch immer, solange war irgendwo der Gedanke da, wenn es behindert wäre, würde ich es abtreiben. Dann hat man festgestellt, dass ein großer Teil der Kinder, auch obwohl sie körperlich gesund waren, große psychische Probleme hatten. Wenn man sich mal vorstellt, allein schon im Mutterleib, dieses Nein oder dieses Jein, was das schon auslöst, wie das ein Leben beeinflussen kann. Und wie viele Gespräche hatte ich schon mit Leuten, die eben gerade dieses Ja nie so erlebt haben, von den Eltern nie so geliebt wurden. Oder dann, wenn du so wärst wie dein Bruder oder so wie deine Schwester, dann immer auch das gesehen haben, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin. Das tut richtig weh. Also, da fehlt auch manchen das Gefühl und die Gewissheit der Daseinsberechtigung. Ich habe hier einen Namen notiert, als Erinnerung, ein Erlebnis, das ich letztes Jahr hatte. Ich war ja da in Mainz in einer Gemeinde und da waren sehr viele Studenten und da war auch eine Theologiestudentin. Und ich habe schon ihre Oma beerdigt und sie ist dann nach Hamburg und hat dann dort weitergemacht mit ihrem Studium. Und hat dann eine Vikariatszeit gemacht und hat dann ein Jahr lang in einem Hospital gearbeitet, aber in einem speziellen Abteilung, wo Kinder sind, die Schwierigeburt, ja, mit Herzfehler, mit Behinderungen, Frühgeburten. Ich habe mal ein halbes Jahr lang in Frankfurt zu einer Einrichtung gearbeitet und auch eine Beerdigung gemacht. Das ist schon heftig, kann ich euch sagen. Da fällt dir nichts mehr ein, wenn so ein Kind blau angelaufen und was machst du da? Was findest du da für Trostworte? Aber sie war in der Abteilung und dann war ein Kind, die Eltern kamen, haben sich sehr um die Kinder gekümmert, weil die natürlich schon schlimm dran waren. Und dann kam diese Studentin und da war ein Kind mit Down-Syndrom. Und die Eltern haben von Anfang an das Kind abgelehnt. Wollten das behinderte Kind nicht, haben sich nicht blicken lassen. Und dann ist diese junge Studentin hingegangen und hat sich um dieses Kind gekümmert, wie wenn es ihr eigenes wäre. Und nicht nur das Kind hat ja auch noch, glaube ich, ein Herz irgendwie fehlt, musste operiert werden. Das ist, glaube ich, oft so bei Kindern mit Down-Syndrom. Also das war gar nicht so einfach. Und hatte sich mit einer Leidenschaft dahinter geklemmt und hat als Alleinerziehende noch keinen Job mit dem Jugendamt so gekämpft, dass sie dieses Kind in die Pflege bekommen hat. Das muss ich mir vorstellen. Und hat sie einen jungen Mann kennengelernt, der sie, und das war die Trauung, ich habe sie vor 2 Jahren getraut, zur Frau genommen hat. Und der hat gesagt, wenn die Frau so eine Liebe hat für dieses Kind, dann hat sie auch eine große Liebe für die Kinder. Und die haben gesagt, wir möchten das Kind nicht einfach nur so wir möchten das Kind adoptieren. Ich möchte für mein Kind selber sorgen und wir möchten nicht, dass man uns die Kleine eines Tages mal wegnimmt. Und ich habe selbst erlebt, was für eine Liebe haben die zu diesem Kind, das eigentlich fast das Leben lang auf Hilfe angewiesen ist. So viel zum Ja über dem menschlichen Leben. Das ist ganz wichtig für unsere Psyche, dass dieses Jahr über unserem Leben steht. Jetzt kommt aber noch wichtigeres Jahr. Das ist das göttliche Jahr. Dass man das auch erfährt. Ich bin gewollt. Ein Ja oder ein Nein. Das würde sogar ein menschliches Ja oder ein Nein relativieren. Also auch wenn ein Nein über deinem Leben steht, sage ich mal, wenn du das erfährst, dass Gott Ja zu dir sagt, dann kannst du auch über dieses Nein, dass dir die Menschen, die Eltern, Freunde, in der Schule, wo immer auch du die Ablehnung erlebst, kann man das überwinden. Sicherlich, es bleiben immer Spuren, Verletzungen zurück, aber man kann es überwinden, wenn ich weiß, Gottes Ja steht über dem. Egal, wie Menschen mich ablehnen, nicht wollen, aber Gottes Ja sagt dann kann ich mich selber annehmen, kann Heilung empfangen, kann mein Leben neu gestalten, kann Befreiung finden und eben auch ein Leben, ein erfülltes Leben leben. Paulus schreibt hier, Gott sagt Ja und Gottes Ja ist eindeutig und es gibt eine Garantie und diese Garantie ist Jesus Christus. Er ist die Garantie. Weil Gott vorbehaltlos und ganz Ja zu uns Menschen sagt, deshalb wurde Jesus Christus Mensch und teilte uns unser Leben mit allem, was dazu gehört. Man muss das wirklich mal vorstellen, auch wenn ich öfters darüber predige, aber gerade wenn ich mich vorbereite, muss ich mir wieder vorstellen, da ist Gott, da sind wir Menschen und nun kommt Gott herunter und wird Mensch, tut sich das alles an, was wir Menschen da so veranstalten, nimmt den ganzen Dreck auf sich. Das ist fast unvorstellbar. Aber morgen schon in aller Frühe Gott gedankt, dass ich das überhaupt kapieren kann. Auch schon mal gedankt, dass er es überhaupt kapiert, das Evangelium. Das ist schon heftig, was da für Geschichten drin stehen. Und dass man das glauben kann, dass man das verstehen kann, das ist eigentlich unglaublich. Da kann man Gott dafür danken. Gott sagt Ja zu uns durch Jesus Christus, aber er sagt Nein zur Sünde, aber Ja zum Sünder. Er sagt Nein zur Sünde, aber Ja zum Sünder. Und weil Gott zu uns Menschen Ja sagt, deshalb können wir auch befreit leben. Weil wir wissen, egal wie in unserem Leben auch was schief läuft, er ist da, der mich durch dieses Leben führt. So bleiben wir für Gottes Kinder allein, so bleibt für Gottes Kinder allein das Ja Gottes übrig. Das steht über unserem Leben. Bleiben wir aber bei unserem heutigen Gotteswort. Hier heißt es, in Jesus Christus ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Wie viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, Jesus Christus, ist das Ja. Das heißt, alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm, schreibt Paulus. Ich weiß nicht, wer von euch so eine Studienbibel hat. Gibt so eine Studienbibel und hinten drin gibt es dann so Parallelstellen, wo man Konkordanz und so weiter. Es gibt auch mehrere Seiten, wo ein Großteil der Verheißungen im Alten Testament auch auf Christus hin dort enthalten sind. Und man muss sich vorstellen, alle Verheißungen, die im Alten Testament gemacht wurden, die sind in Jesus Christus erfüllt. Auf einen Punkt. Um was geht es denn in der Bibel? Es geht doch von Anfang an bis zum Ende immer ums Leben. Ums Leben über den Tod hinaus. Das ist eigentlich egal, ob man es das manchmal nennt in der Predigt oder nicht, aber eigentlich ist das Zentrum der Verkündigung. Wie bekommen wir, wir werden in den Tod los, wie können wir überleben? Was kommt nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Das ist die wesentliche Botschaft. Und darum geht's. Und nun werden alle Verheißungen, dass du dieses Leben bekommen kannst, die werden in Christus erfüllt. In Johannes 15 sagt Jesus, alles, was mir mein Vater offenbart hat, also alles, was er mir gesagt hat, das habe ich euch kundgetan. Gerhard Meyer, unser ehemaliger Landesbischof, schreibt dazu, sicherlich nicht alles, da gäbe es noch viel mehr. Aber alles, was wir zum Leben brauchen, schreibt er. Alles, was wir dazu brauchen, um eben dieses ewige Leben zu bekommen, dass wir zum Glauben kommen können, dass wir es verstehen können. Und dann gab es natürlich auch im Jüngerkreis auch eine Krise. Ja, was ist denn, wenn du dann weg bist? Und dann in Johannes 14 sagt Jesus, ich werde euch einen schicken, den Tröster, den Heiligen Geist. Der wird kommen. Der wird euch das, was ich gesagt habe, der wird euch das sagen. Jesus war in seiner Wirkungsweise lokal gebunden. Durch sein Menschsein war er lokal gebunden. Wenn er an dem Ort war, dann war er an dem Ort. Und wenn er an dem anderen Ort war, war er am anderen Ort, aber nicht gleichzeitig an beiden Orten. Er war lokal gebunden. Er hat sich durch sein Menschsein eingegrenzt. Aber durch den Heiligen Geist ist Jesus nun global vertreten. Überall auf der Welt, wo ein Mensch ist und ihn anruft, kann er erfahren werden im Glauben. Und er sagt auch, Paulus, das ist wichtig, dass ihr das begreift. Christus ist der Grund, er ist die Grundlage. Und der Heilige Geist, der in euch ist und den ihr auch gespürt habt und erfahren habt, das ist wie ein Siegel, das ist wie ein Pfand. Ich weiß nicht, wie es heute euch geht, aber wenn ich mal so eine Glaubenskrise habe auch gefühlsmäßig da drauf bin, und ich könnte heute auch, selbst wenn ich jetzt die Kirche und Gott die Welt absagen würde, ich könnte durch das, was ich weiß, nicht mehr sagen, es gibt keinen Gott. Das ist wie, ist etwas in mir drin, ich könnte auch mit meinem Verstand und mit dem Gefühl, ich könnte nicht mehr sagen, es gibt keinen Gott. Das ist so drin, das kann sein, es gibt viel Unverständnis, wie auch immer, aber trotzdem, das ist wie ein Siegel, das in einem drin ist, man weiß, er existiert, Jesus lebt, so wie wir es vorher gesungen haben. Gott ist aber, der uns mit euch in Christus gegründet oder befestigt hat und uns gesalbt und versiegelt hat und in unsere Herzen das Unterpfand, die Anzahlung des Geistes gibt. Das ist die Anzahlung. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon, wenn wir zum Glauben kommen, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, haben wir schon ein Stück Himmel hier auf Erden. Es wächst schon, es ist schon etwas Ewiges in unserem Leben. Und auch wenn der Leib dann zerfällt beim Tod, das wird weiterleben. Christus heißt der Gesalbte und bezeichnet jemanden, den Gott mit seinem Geist und damit mit seiner Kraft und Vollmacht und mit seinen Gaben ausgerüstet hat. Und Jesus hatte die Kraft und die Vollmacht durch den Heiligen Geist, eben dieses Leben an die Menschen weiterzugeben. Aber, wie gesagt, das wurde uns nicht aufgezwungen, sondern es wird uns angeboten. Dieser Geist ist außerdem auch ein Siegel. Gott hat uns versiegelt. Das heißt, das ist das fälschungssichere Kennzeichnung als Eigentum Gottes. Das heißt, dass er, wenn er in dir wohnt und in dir lebt und du an seinem Wort bleibst, dann ist das wie eine Versiegelung. Du bist sein Eigentum. In Römer 8 heißt, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch Gewalt. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Der Heilige Geist ist sozusagen das Unterpfand. Die Frage ist natürlich immer, wie spürt man denn, dass der Heilige Geist da ist? Wann weiß man denn, ob man jetzt gläubig ist? Und gerade in unseren Kreisen, die wir die Bekehrung und Wiedergeburt immer so groß halten, ich habe jetzt eine klassische Bekehrung wie Paulus, mir hat nur noch das Pferd gefehlt, von dem ich gefallen hätte können. Ich kenne so dieses Schwarz und Weiß, aber ich kann euch sagen, das hilft mir in meinem Alltagsglauben auch nicht. Ich habe lange Zeit so die klassische Bekehrung auch immer wieder propagiert. Heute bin ich da etwas distanzierter. Warum? Weil gerade in solchen Kreisen wie hier sind junge Leute, die von Anfang an das Evangelium gehört haben. Für die ist der Glaube so etwas Selbstverständliches, dass sie manchmal dieses Schwarz-Weiß gar nicht kennen. Und dann kommen so Typen wie ich und predigen dann, ja, du musst dich bekehren, du musst dein Leben, deine Sünden erkennen und so weiter. Die können das gar nicht nachvollziehen. Da bin ich jetzt nicht richtig gläubig. Ich kann euch, wenn da welche von uns dabei sind, nur ein Kompliment machen. Was für ein Segen. Der Glaube, den ihr mitbekommen habt, der ist mehr wert wie diese spektakulären Bekehrungen. Ich kenne viele und habe mit Leuten studiert, die neben mir gesessen sind, die auch solche spektakulären Bekehrungen hatten, die heute nicht mehr dabei sind, nicht mehr im Predigtdienst und nicht mehr im Glauben. Das hilft nicht. Ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, aber trotzdem, ich möchte Mut machen. Aber die Frage ist dann, wann spüre ich denn, dass Christus in mir lebt? Wann spüre ich denn dieses Siegel? Ein Dozent von der Uni, an der Theologischen Fakultät in Mainz, der heute Professor in Boston ist, der hat mal gesagt, zu der Bekehrung, als ich jetzt auch mit der Bekehrung und Wiedergeburt sah, so gesagt, ja, wenn man nicht genau weiß, wenn man entschieden ist, dann soll man halt einfach mal ein Tatmann sein, so heute mache ich das fest. Das wird ja oft bei Evangelisationen so gemacht. Man sagt, das ist nicht relevant. Es ist nicht relevant, was du für eine Bekehrung hattest. Es ist nicht relevant, wie spektakulär sie war. Es ist nicht mal relevant, ob du dich an den Tag erinnern kannst. Wichtig ist Jesus heute dein Herr? Ist er heute dein Herr? Kannst du heute sagen, er ist mein Herr? Er darf mein Leben bestimmen? Darf die Bibel in dein Leben hineinreden? Ordnest du dein Leben nach der Bibel? Und dann ist dieser ganze Krampf mit diesen spektakulären Bekehrungen einfach weg. Und das musst du auch jeden Tag neu buchstabieren. Ich bin verheiratet, ich habe es versiegelt. Aber das ist eigentlich auch nur das Papier. Das muss ich aber auch leben, die Ehe. Ich muss jeden Tag die Ehe neu leben. Neu gestalten. Mit Versagen, dann wieder alles in Ordnung bringen. Liebling, tut mir leid. Und dann wieder neu ansetzen. Das gehört zum Glauben auch dazu. Aber wichtig ist Jesus dein Herr? Darf er dein Leben bestimmen? Darf er dich führen und leiten in dieses Leben hinein? Das ist wichtig, dass wir das erfahren. Nebenbei, wenn man in der Bibel so nachliest, Petrus war ja auch so ein Hau-drauf-Typ, der begeistert war von Christus, in der Nachfolge war. Und dann fragt ihn Jesus im seelsorgenden Gespräch, Simon, Petrus, wenn du dich dermaleinst bekehrst, ja wie? Der war schon in der Mitarbeit, der hat schon verkündigt, der hat schon Wunder getan und ihr sagt, wenn du dich dermaleinst bekehrst. Ja, was ist das denn? Hast du noch keine Wiedergeburt erlebt? Hat mich auch verwundert. Bekehrung ist der menschliche Akt, die Wiedergeburt, der göttliche Akt. Johannes 3, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, aus Wasser und Geist. Wasser, das Symbol der Reinigung, der Geist, das Symbol der Erneuerung. Da passiert etwas. Aber das spürt man auch. Es gibt, wenn man das jetzt so erfährt, wenn man sich Christus aussetzt, dann begegnet man plötzlich sich selbst, wie man selber ist. Und das musste Petrus in einem Gespräch mit Jesus bitte erkennen. Er war begeistert von Jesus. Er war in der Nachfolge von Jesus. Er hat geredet von Jesus. Aber Jesus hat gemerkt, es fehlt ihm noch was. Und er hatte ihm gezeigt, ey, liebst du mich wirklich? Oder rennst du mir einfach nur hinterher, weil ich beeindruckend bin? Liebst du mich wirklich? Und dann kommt da diese berühmte Szene dreimal. Und dann sagt er, und das ist die eigentliche Bekehrung. Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kennst meine Gedanken. Das ist wichtig, dass wir das einfach zugeben, dass wir Gott nichts vormachen. Dass wir eben nichts vormachen und so fromm tun und mitlaufen, wir haben ja den ganzen frommen Sprachjargon drauf, dass wir Gott nichts vormachen und den Menschen nichts vormachen, sondern dass ich, Herr, du weißt, wie es aussieht. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Zweifel. Und das ist legitim, dass wir Zweifel haben. Das ist legitim. Man darf zweifeln, das ist nicht unfromm. Im Gegenteil, das zeigt vielleicht auch gerade, dass dein Glaube lebendig ist. Dass man gerade die Verheißungen immer wieder durchlesen muss. Das ist ganz wichtig. Also über dein Leben ist wichtig, dass das menschliche Ja steht. Wenn über deinem Leben das menschliche Nein steht und da Verletzungen erlebt hast, wo auch immer, im Elternhaus, im Berufsleben, in der Schule, im Freundeskreis, wo auch immer, dann nimm dieses Ja Gottes über deinem Leben an. Nimm das an und dann wirst du merken, wie sich dein Leben verändert. Und da wir von Weihnachten herkommen, möchte ich es nochmal mit einem Bild festmachen. Weihnachten ist ja auch der Tag der Geschenke, wo man Geschenke auspackt. Und manche Geschenke sind dann nicht so, da ist nicht das drin, was wir erwartet haben. Aber egal was, es gibt ein Geschenk und diesem Geschenk, da ist zunächst mal Gottes Liebe drin. Gottes Liebe für dich. Und da ist das Leben drin. Er will dir das Leben schenken, das ewige Leben. Und da ist Christus drin, der dir dieses ewige Leben bringt. Und da ist sein Wort drin. Das ist wie eine GPS oder wie eine Karte, die dir hilft, den Weg zu finden. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst dieses Geschenk und packst das nach und nach im Glauben aus. Und übergibst dein Leben Jesus und sagst, Herr, danke für dieses Geschenk. Und jetzt stell dir mal vor, Gott guckt dir zu, wie du dieses Geschenk auspackst. Und das heißt ja, da wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder wie über 99 Gerechte. Man muss sich mal bildhaft vorstellen, wie Gott sich freut, wenn jemand sein Leben Gott ihm anvertraut. Wenn jemand dieses Geschenk annimmt. Wenn jemand Christus in seinem Leben annimmt. Und das dürfen wir erfahren. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist die Osterbotschaft, auch immer, dass wir dieses Geschenk annehmen und dass wir das im Glauben leben und dass wir uns durch diesen Heiligen Geist führen lassen und merken und spüren, dass er mir hilft, dieses Leben zu gestalten. Und das ist schon ein Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt, aber es ist etwas Wertvolles. Und ich sage auch unseren Jugendlichen, auch in der Kinderstunde, das ist auch vom Sozialverhalten ein unglaublicher Schatz, dass unsere Kinder in den Kinderstunden aufwachsen, dass sie dann im Jugendkreis sind, weil sie diese ganze Ethik und auch die Moral kann sich verändern, aber trotzdem, sie bekommen das mit. Man darf sie ihnen nur nicht so aufstülpen, sondern muss auch manche Dinge erklären. Wie funktioniert eine Freundschaft? Wie funktioniert eine Sexualität? All diese Dinge sind ja auch Fragen, aber das ist ein Segen. Und ich habe den Leuten, den jungen Leuten immer wieder Komplimente gemacht. Ich finde das toll, dass ihr hier seid. Ihr werdet sehen, dass ihr werdet nicht zu kurz kommen. Das spüren andere Leute, dass ein anderer Geist in dir ist. Ich hatte einen Studenten in Mainz, der mal eine Zeit lang nebenbei die Jugendarbeit gemacht hat. Der war bei seiner Professorin, die hat gemerkt von all den Studenten, die da waren. Das war ein Student, der zuverlässig war, der nicht getrickst hat, der ehrlich war, offen war, hilfsbereit war und die hat ihn mehr als geschätzt, die war jetzt nicht fromm. Und er hat ihm dann einen super, für seinen Masterarbeit eine super Stelle gegeben, dann in Tansania, wo er dann Forschung betreiben konnte. Das spüren andere Leute, ob der Geist Gottes in dir ist. Und das ist wichtig, dass ihr das mitnehmt. Dass die das Leben mitnehmen, dass dieses Leben dich verändern darf. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen, dass ihr eben dieses Weihnachtsgeschenk, so möchte ich es mal sagen, dass ihr das begreift, mitnehmt und dass der Heilige Geist in euch wirken darf. Amen.